SRF 3.
Der Dopingfall Russland gibt dem Olympischen Komitee zu beißen. Jetzt hat das IOC erste Sanktionen beschlossen. An diesem Fall beißt sich der Bund die Zähne aus. Die Haftentlassung eines IS-Unterstützers schafft komplizierte Probleme. Zeckenbisse und Insektenstiche beschäftigen die Suva. Sie gelten als Unfälle und kosten jährlich zig Millionen. Und jetzt weg vom Beißthema. Sonniger Abend, dann Vollmond, dann sonniger Mittwoch. Morgen gibt es 31 bis lokal 35 Grad. Und im Studio ist Isabel Meissen. Sollen alle russischen Athletinnen und Athleten von Olympia ausgeschlossen werden als Strafe für ein Dopingsystem im ganz großen Stil? Diese Frage hat das Internationale Olympische Komitee heute behandelt. Zwar ist der Entscheid noch nicht gefallen, aber das IOC verpasst den Russen trotzdem schon einen ersten Denkzettel. Sportredaktorin Rachel Müritz, welche Strafen sind vorgesehen?
Es sind mehrere Maßnahmen, welche die IOC-Exekutive in einer dringlichen Telefonkonferenz heute beschlossen hat. Die schwerwiegendste für die Russen ist, dass vorerst keine IOC-Sportveranstaltungen mehr in Russland organisiert werden. Da geht es in erster Linie um die Europaspiele 2019. Diese Pläne werden nun auf Eis gelegt. Aber auch die Fußball-WM in 2 Jahren steht im Fokus, denn das IOC rief die Mitgliedsverbände, darunter auch die FIFA, dazu auf, Planungen bezüglich Großveranstaltungen in Russland vorerst nicht weiter zu verfolgen. Weitere Maßnahmen betreffen die Sommerspiele in Rio. Mitglieder des russischen Sportministeriums erhalten keine Akkreditierung, haben also keinen Zutritt zu offiziellen olympischen Anlässen. Laut dem gestrigen Bericht der Weltanti-Doping-Agentur hat nämlich das Sportministerium Doping in Russland systematisch betrieben und überwacht. Und zu guter Letzt werden alle russischen Dopingproben von den Olympischen Winterspielen in Sotschi nochmals überprüft.
Ein ganzer Strauß an Maßnahmen. Aber was ist mit der großen Frage, dem Ausschluss von den Olympischen Spielen, dem Kollektiven? Das stand ja auch zur Debatte oder steht zur Debatte.
Ja, er steht noch zur Debatte, dieser Ausschluss. Allerdings will das IOC ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes GAS in Lausanne abwarten. Da geht es um die Einsprache von 68 russischen Leichtathletinnen und Leichtathleten, die vom Leichtathletik-Weltverband nach einem Dopingskandal im letzten Jahr nicht zu den Spielen in Rio zugelassen wurden und die sich jetzt dagegen wehren. Der Entscheid beim GAS soll am Donnerstag fallen, also übermorgen, und erst danach wird das IOC sich mit den restlichen russischen Athletinnen und Athleten befassen und einen Ausschluss ins Auge fassen.
Da geht es also am Donnerstag weiter. Vielen Dank, Rachel Müritz. Wir bleiben auch gleich noch beim Thema in den Nachrichten mit Maybrit Horlacher. Der russische Sportminister Vitali Mutko hat im Zusammenhang mit den Dopingvorwürfen personelle Konsequenzen gezogen.
Mutko hat seine Anti-Doping-Beraterin und 3 andere Verantwortliche suspendiert, wie die Nachrichtenagentur R-Sport berichtet. Zuvor war bereits der Vizesportminister suspendiert worden. Sportminister Mutko selbst bleibt im Amt. Präsident Putin sehe keinen Grund zur Entlassung seines Ministers, sagte ein Sprecher des Kremls. Die WADA wirft Russland in einem Bericht staatlich gelenktes Doping vor bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi. In dem Bericht wird Sportminister Mutko als Mitwisser, nicht aber als ausführende Person bezeichnet. Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat das Bildungsministerium landesweit 15.200 Beamte vom Dienst suspendiert. Wie das Ministerium mitteilt, sind die Suspendierungen Teil der Operationen gegen den islamischen Prediger Fethullah Gülen, der in den USA im Exil lebt. Die türkische Hochschulverwaltung rief außerdem rund 1.600 Leiter öffentlicher und privater Universitäten und Fakultäten auf, zurückzutreten, wie der Fernsehsender TRT meldet. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu wurden außerdem beim Geheimdienst 100 Mitarbeiter suspendiert. Unterdessen hat die zuständige Behörde in der Türkei 24 Radio- und Fernsehsendern die Sendelizenz entzogen, denen Verbindungen zu Gülen nachgesagt werden. Das meldet die Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach hat der Oberste Rat für Radio und Fernsehen den Entscheid an einer außerordentlichen Sitzung getroffen und auf seiner Internetseite publiziert. Gülen wird von Präsident Erdogan als Drahtzieher des gescheiterten Putsches angesehen. Er selbst weist jede Beteiligung zurück. Die EU-Kommission verhängt gegen mehrere Lastwagenhersteller eine Rekordstrafe wegen unerlaubten Preisabsprachen. Daimler, Iveco, DAF und Volvo Renault müssen zusammen über 2,9 Milliarden Euro zahlen, wie die Kommission mitteilt. Die höchste Einzelstrafe entfällt auf Daimler mit über 1 Milliarde Euro. Keine Strafe muss die VW-Tochter MAN zahlen. Sie hatte die Behörden über die Preisabsprachen informiert. Die beschuldigten Lastwagenhersteller sollen sich während 14 Jahren über Verkaufspreise und Technologien abgesprochen haben. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.114 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,850 gehandelt, der Dollar zu 98,52 Rappen.
Abend.
Eigentlich wäre die Geschichte rasch erzählt. Ein verurteilter IS-Unterstützer aus dem Raum Schaffhausen hat den größten Teil seiner Gefängnisstrafe abgesessen. Das Bundesstrafgericht hat entschieden, das Mitglied der sogenannten Schaffhauser IS-Zelle soll freikommen. Eigentlich. Denn Radio SRF weiß, diese Geschichte ist etwas komplizierter. Dominik Meyer.
Geht es nach dem Bundesstrafgericht, so öffnen sich übermorgen bereits die Zellentüren für den 31-jährigen Iraker. Doch so weit wird es nicht kommen. Der Mann bleibt in Haft. Die Bundesbehörden nämlich sind eingeschritten und haben den Iraker in Ausschaffungshaft setzen lassen. FEDPOL, das Bundesamt für Polizei, sieht im verurteilten Iraker nämlich eine Gefahr für die Schweiz. Es hat den Mann deshalb per Verfügung aus der Schweiz ausgewiesen. Begründung, er gefährde die innere und äußere Sicherheit des Landes. Das bestätigen uns zwei voneinander unabhängige Quellen. Der Kanton Aargau als Wohnsitzkanton des Mannes schließlich hat Ja gesagt zum Antrag des Bundes auf Ausschaffungshaft. Es handelt sich um eine Premiere. Noch nie zuvor hat der Bund versucht, einen Ausländer aus Sicherheitsgründen auszuweisen. FEDPOL-Sprecherin Kathi Mache bestätigt.
In der Vergangenheit hat FEDPOL noch keine solche Verfügung ausgestellt.
Zum konkreten aktuellen Fall, zur Premiere also, äußert sich Mache nicht, lediglich zum Prozedere. Denn anders als sonst im Ausländerrecht wird in letzter Instanz nicht eine Richterin oder ein Richter entscheiden, ob der Mann die Schweiz verlassen muss oder nicht. Entscheiden wird stattdessen in diesem Fall der Bundesrat, also die Politik.
Es geht um die Gewährung der inneren Sicherheit und deshalb ist der Bundesrat die letzte Instanz.
Ob sich der Iraker bis vor den Bundesrat wehren wird gegen seine Ausweisung, das ist offen. Doch ob er überhaupt je in seine Heimat zurück muss, auch das ist sehr fraglich. Die Schweiz nämlich schickt niemanden in ein Land zurück, in dem ihm Folter, die Todesstrafe oder andere unmenschliche Behandlungen drohen. Beim verurteilten Iraker wäre diese Gefahr gross. Gut möglich also, dass sich in einigen Monaten die Zellentüren für den Iraker doch noch öffnen werden. Die Ausschaffungshaft nämlich kann nicht unendlich verlängert werden. Was tun mit solchen möglicherweise gefährlichen Menschen, die nirgendwohin ausgeschafft werden können? Diese Frage bleibt ungelöst, aber akut. Der aktuelle Fall nämlich wird nicht der einzige bleiben. Bald laufen auch die etwas längeren Haftstrafen gegen die zwei Komplizen des jungen Irakers aus und die Bundesanwaltschaft führt über 60 Strafverfahren rund um Islamismus.
Abend.
Was machen wir bloß mit der Türkei? Vor dieser Frage stehen die EU und das Militärbündnis NATO, weil das Land zunehmend autokratisch regiert wird. Die NATO ist dabei in einer misslicheren Lage als die EU, denn die Europäische Union kann die Türkei einfach noch ein bisschen mehr auf Distanz halten. Die NATO hingegen muss entscheiden, ob sie ihr langjähriges Partnerland hinauswirft. Das hätte gravierende Konsequenzen. Fredrik Steiger.
Es verlief offenbar nicht harmonisch, das Telefongespräch zwischen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Im Kommuniqué, das Stoltenberg danach verbreiten ließ, steht zwar, die NATO verurteile den Putschversuch, man unterstütze die demokratischen Institutionen in der Türkei. Der Präsident wird nicht erwähnt. Die NATO-Botschaft ist weniger eine Solidaritätserklärung als eine Standpauke an die Adresse Ankaras.
Will die Türkei Teil einer einzigartigen Wertegemeinschaft sein, muss sie dafür sorgen, dass die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit respektiert werden.
Gemäß US-Außenminister John Kerry fordert die NATO von ihren Mitgliedern demokratische Standards.
NATO has a requirement with respect to democracy and NATO will measure.
Man werde genau hinschauen, ob die Türkei sie weiterhin erfülle. Was vorläufig noch niemand ausdrücklich sagt, die Türkei unter Erdogan passt da nicht mehr rein. Ankara selber hält die NATO-Partnerschaft seit Jahren hoch. Dadurch fühlt man sich dem Westen zugehörig. Würde die NATO die Türkei aus dem Bündnis werfen, würde Ankara das nicht mit Schulterzucken quittieren. Es dürfte einen antiwestlichen Sturm auslösen. Die Militärallianz hätte dann kein wohlwollendes Nichtmitglied wie Schweden an seiner Grenze, sondern ein grosses Land, das sich als NATO-Gegner, ja als Feind verstünde. Ein Land, das möglicherweise aus Trotz engere Partnerschaften mit Russland oder dem Iran einginge. Die NATO weiß auch, sie braucht die Türkei, um die Lage im Nahen Osten zu stabilisieren, sagt Chefplaner Shay.
One cannot stabilize the issues in the Middle East without the constructive role of Turkey.
Die NATO hat dank der Türkei einen dicken Puffer gegen den gewalterschütteten Nahen Osten, gegen die instabile Kaukasusregion. Militärisch gibt es gute Gründe, die Türkei drin zu behalten, trotz allem. Politisch gibt es ebenso gute Gründe für eine Trennung. Die Türkei sei unberechenbar geworden, sagt Ian Lesser von der Denkfabrik German Marshall Fund.
Turkey has become a less predictable partner.
Erdogans Ambitionen könnten die NATO in nahöstliche Konflikte hineinziehen. Im Grunde sei aber das Verhältnis zwischen der NATO und der Türkei schon lange schwierig, sagt Lesser.
There really was never any golden age in terms of this security relationship with Turkey. It was only...
Das Land erlebte ja schon wiederholt Militärputschs. Damals verstand sich die NATO offenbar noch kaum als Wertegemeinschaft. Heute hingegen würde sie unglaubwürdig, falls sie die Türkei als Mitglied behält, was sie wohl tun wird. Sie verrät ihre Prinzipien. Die NATO steckt also im Dilemma. Wie immer sie entscheidet, sie wird heftige Kritik ernten.
Info 3 Abend.
Beim Grillfest auf die Wespe statt in den Servela gebissen oder beim Waldspaziergang statt der Liebsten einer Zecke zu nahe gekommen. Wespen, Bienen und Zecken sind klein, aber ihre Stiche und Bisse haben es in sich. Nicht nur körperlich, sondern auch finanziell. Monika Zumbrunn.
Am teuersten ist der Zeckenbiss mit im Schnitt 1100 Franken pro Fall. Ein bisschen günstiger sind Bienen- und Wespenstiche mit je 700 Franken. Diese Kosten übernimmt die SUVA, da Insektenstiche als Unfall und nicht als Krankheit gelten. Im Durchschnitt sind es 17 Millionen Franken pro Jahr. Laut der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt sind die meisten Insektenstiche bzw. Bisse zwar harmlos und verursachen höchstens die Kosten eines Arztbesuchs. Einige aber kommen teuer zu stehen, wie Stefan Scholz von der SUVA erklärt.
Bei den Panikreaktionen, wo jemand beim Obstpflücken vom Baum springt, weil er Angst hat vor einer Wespe oder einer Biene, da sind sicherlich die Folgen meistens schwerer als die Folgen eines Stiches selbst.
Auch Verkehrsunfälle, die durch Insektenstiche verursacht werden, können schnell gefährlich und teuer werden. Im Schnitt registriert die SUVA pro Jahr 20'000 Unfälle mit Insekten und Spinnentieren. Je nach Witterung sind es mehr oder weniger.
Die schwanken, weil unterschiedlich viele Insekten in den einzelnen Jahren existieren. Es gibt ausgesprochene Wespen- oder Zeckenjahre. Und je nach Wetter sind auch unterschiedlich viele Menschen im Freien unterwegs.
Die Zeckensaison hatte ihren Höchststand im Juni. Für dieses Jahr meldete das Bundesamt für Gesundheit außerordentlich viele Arztbesuche wegen eines Zeckenbisses. 2016 dürfte also ein Zeckenjahr werden. Die Bienen wiederum haben erst Anfang August ihre aktivste Zeit. Die Wespen folgen dann Mitte August.
Info 3 ist das kompakte News-Magazin mit Biss, auch auf der SRF-App. Im Studio Nina Gigax und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.